Kennst du das? Du räumst ständig irgendwas weg und trotzdem ist es nie wirklich ordentlich. Die Schubladen sind voll, dein Kopf auch und du fragst dich, warum fühlt sich das alles so schwer an? Ja, dann ist mein Kurs Weniger Kram, mehr Klarheit genau das Richtige für dich. In dem Kurs lernst du Schritt für Schritt auszumisten, ohne Stress, ohne Perfektionismus, aber mit echtem Ergebnis. Für weniger Kram, mehr Ruhe und ein Zuhause, das sich endlich wieder leicht anfühlt. Schau auf frugalesglück.de vorbei, da findest du oben im Reiter Unterstützung den Kurs oder direkt in den Shownotes. Da kannst du heute noch starten mit dem Ausmisten und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. Hi, die drei größten Geldfresser, was Teilnehmer aus Minimalistisch Leben berichten. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus. Mit mir, Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcasts. Heute eine Geldsparfolge, beziehungsweise es geht darum, was für die Teilnehmer, die bei Minimalistisch Leben, meinem Online-Kurs mitgemacht haben, was sie sagen, was für sie die größten Geldfresser sind. Und bevor ich in die Folge einsteige, möchte ich noch für Spenden danken, nämlich Petra und Anna haben Geld gespendet für Frugales Glück, für den Frugales Glück Podcast. Liebe Petra, liebe Anna, ich danke euch ganz herzlich für eure großzügigen Spenden. Wenn auch du den Frugales Glück Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das durch eine Einmalüberweisung, durch ein Abo auf PayPal zum Beispiel. Alle Informationen und Links findest du in den Shownotes oder einfach unter www.frugalesglück.de/unterstützen. Vielen Dank schon mal und jetzt fangen wir an mit der Folge. Also ich habe in einem der letzten Live-Calls von Minimalistisch Leben, habe ich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gefragt, wofür sie im Alltag am meisten Geld ausgeben. Und da wurden drei Bereiche besonders häufig genannt und ich möchte sie in dieser Folge mit dir teilen, zusammen auch mit ein paar Ideen, wie du diese typischen Kostenfallen vermeiden kannst. Das erste, was genannt wurde als größte Geldfalle oder Geldfresser, ist ein Haus. Weil ein Haus im Grunde genommen doppelt kostet, also oft ist das zumindest so, nämlich einmal, wenn du das Haus kaufst, logisch, aber dann auch bei der Instandhaltung. Und wo frisst ein Haus Geld? Zum Beispiel, indem man das Dach neu decken lassen muss oder die Heizung muss erneuert werden. Gerade auch mit den Vorschriften, die es von der Regierung zum Beispiel gibt über nachhaltiges Heizen. Oder die Fenster müssen ausgetauscht werden, die Fassade muss renoviert werden oder Elektrik oder Wasserleitungen müssen erneuert werden. Und das kann ganz schön teuer werden. Und deswegen, wenn man ein Haus kauft, sollte eigentlich von Anfang an sollten da Rücklagen mit eingeplant werden. Und man geht davon aus, dass so 1-2% des Immobilienwerts pro Jahr für Instandhaltung zurückgelegt werden sollten. Also wenn du dann zum Beispiel ein Haus für 300.000 Euro kaufst, obwohl ich nicht weiß, wo man noch in Deutschland ein Haus für 300.000 Euro kaufen kann, dann brauchst du 3.000-6.000 Euro Rücklagen jedes Jahr alleine für Reparaturen und Instandhaltung. Da war eine Teilnehmerin von Minimalistisch Leben, die hatte ein relativ neues Haus, es war energieeffizient, alles super, aber sie hat erzählt, dass eben ständig was kaputt geht und sie dadurch hohe Kosten hat. Und das kann eben passieren, gerade auch wenn das ein neues Haus ist, das denkt man ja gar nicht. Man denkt, oder ich dachte auch immer, ja, das passiert nur, wenn ich jetzt ein Haus kaufe, das irgendwie in den 70ern gebaut worden ist. Okay, da muss ich viele Sachen renovieren, aber ich hätte gedacht, ich kaufe ein neues Haus und das steht dann erstmal fröhlich 20 Jahre, aber das scheint nicht so zu sein. Was kannst du jetzt dagegen tun? Wie kannst du diese Geldfalle vermeiden? Die erste Variante ist natürlich, dass du erstmal gar kein Haus kaufst. Das hat damit zu tun, dass auch diese, also Deutschland sehr beliebt ist ja diese Idee, ich zahle mir selbst die Miete, also ich zahle keine Miete an jemand Fremdes, sondern ich zahle mir selbst die Miete, indem ich die Raten für das Haus abbezahle. Zahle ich mir eigentlich selbst die Miete und am Ende besitze ich ja noch das Haus. Das klingt logisch auf den ersten Blick, aber es ist im Grunde genommen ein Mythos. Weil du zahlst ja nicht nur den Kredit zurück, sondern du zahlst auch andere Sachen, zum Beispiel Zinsen Und die steigen ja auch, die sind nicht mehr so günstig, wie sie mal waren. Versicherung, Grundsteuer, Reparaturen und Modernisierung eben. Also ein Haus ist nicht nur eine reine Wertanlage, sondern das verursacht eben auch laufende Kosten, die sind oft höher als das, was man normalerweise an Miete bezahlt. Und viele Häuser sind nach 30 Jahren eben nicht fertig abbezahlt und fertig renoviert, sondern brauchen dann, wenn du das Haus abbezahlt hast, dann kommt meistens die nächste große Sanierung. Und ja, mit einem Haus ist natürlich auch immer so eine Lebensstilentscheidung, bist du natürlich auch unflexibel in gewisser Weise, weil du an den Standort gebunden bist, an deinen Arbeitsplatz gebunden bist, weil du ja da das Haus hast. Das heißt, du kannst dich auch einfach mal den Job wechseln und in eine andere Stadt ziehen. Oder wenn sich deine Familienumstände ändern, dann musst du dort wohnen bleiben, weil du eben das Haus hast. Ich zum Beispiel wohne ja in Antwerpen in Belgien und ich wohne eigentlich hier, weil der Vater meiner Tochter noch hier wohnt, sonst würde ich, glaube ich, woanders wohnen. Aber wenn sich das mal ändert, wenn er vielleicht wegzieht oder ich weiß nicht, wenn sich da irgendwas ändert, dann habe ich hier kein Haus. Ich kann meine Wohnung einfach kündigen und bin in 3 Monaten, ja, kann überall anders wohnen, wo ich gerne wohnen möchte. Und ich glaube, ich würde mich nicht so wohlfühlen, wenn ich wüsste, ich hätte in Antwerpen, was ein schöner Ort ist, aber vielleicht nicht der Ort, den ich mir eben aussuchen könnte, wenn ich frei wählen könnte. Wenn ich da ein Haus hätte und dass ich das erst verkaufen müsste oder vermieten müsste, wenn ich wegziehen wollen würde. Und ein Haus zu verkaufen nach 10 Jahren oder so, nachdem man das gekauft hat, ist keine gewinnbringende Sache. Jetzt kratzt die Katze an die Tür, die mag das nicht, wenn ich mich hier einsperre in das Zimmer, die will immer bei mir sein. Aber demnächst kommt übrigens so eine Folge zu Minimalismus mit Katzen, weil wir jetzt auch eine Katze haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Die zweite Option, erst gar kein Haus kaufen, war ja die erste. Die zweite ist, das Haus zu verkaufen. Also zunächst mal vielleicht, wann macht es Sinn, das Haus zu behalten? Das macht Sinn, wenn du die Reparaturen gut stemmen kannst, also sowohl finanziell als auch nervlich. Oder wenn du sehr an dein Haus oder auch an den Ort gebunden bist, zum Beispiel durch deine Familie, durch deinen Job oder andere emotionale Gründe. Oder wenn der Wert des Hauses steigt und sich das wirklich lohnt, langfristig zu investieren in Reparaturen und Instandhaltung. Du solltest das Haus allerdings verkaufen, wenn du merkst, dass sich diese ständigen Reparaturen irgendwie finanziell und seelisch auffressen. Und wenn du auch mehr für das Haus ausgibst, als du realistisch auf Dauer tragen kannst, also da würde das Sinn machen, das mal durchzukalkulieren, wie viel du da wirklich ausgibst und ob du das wirklich leisten kannst. Und auch wenn du sowieso das Gefühl hast, dass das Haus vielleicht nicht mehr zu deinem Leben passt. Also so eine Faustregel könnte sein, wenn dich das Haus mehr Kraft kostet, als es dir Kraft gibt, dann ist Verkaufen oft die bessere Entscheidung, gerade auch wenn es finanziell kein guter Deal ist, auf lange Sicht gesehen. Der zweite Geldfresser, den die Teilnehmerinnen aus Minimalistisch Leben immer wieder genannt haben, ist das Auto. Und ich will jetzt nicht wieder in mein übliches Auto-Bashing verfallen, überhaupt nicht, sondern das einfach mal neutral anschauen, weil ich frage dann auch immer nach. Es ist nicht so, dass ich gleich denke, oh, Auto ist ja blöd, sondern meistens bin ich dann auch überrascht, wie hoch die Kosten tatsächlich sind. Weil das ist wie beim Haus im Grunde genommen. Ein Auto kostet nicht nur, wenn du das kaufst, sondern es kostet ja jeden Monat was. Und dabei ist es egal, ob das Auto fährt oder ob es nur rumsteht. Also du brauchst natürlich Benzin oder Diesel oder Strom und das sind laufende Kosten und die steigen auch ständig. Das wird ja nicht günstiger. Dann musst du den Reifen wechseln, Sommer- und Winterreifen wechseln. Dann brauchst du neue Reifen alle paar Jahre. Wenn du das nicht selber machst, dann musst du das auch noch bezahlen, dass dir jemand das macht. Dann musst du zum TÜV und zur Inspektion alle 1 bis 2 Jahre. Dann gibt es bestimmte Reparaturen und Verschleißteile, sowas wie Bremsen, Kupplung, Licht, Versicherung und Steuer. Das kostet oft mehrere 100 Euro im Jahr. Und dann ist es natürlich auch ein Wertverlust. Also ein Auto, wenn du es neu kaufst, dann rollst du aus dem Autohaus raus und verlierst gleich die Hälfte. Es verliert gleich die Hälfte seines Wertes. Und dieser Wertverlust, ja, der steigt natürlich mit jedem gefahrenen Kilometer und im Grunde genommen mit jedem Tag, der vergeht, je älter das Auto wird. Was kannst du da jetzt tun? Naja, du kannst natürlich kein Auto kaufen, wenn es nicht unbedingt sein muss, was unbedingt sein muss, heißt, das ist natürlich individuell. Also ich würde jetzt sagen, wenn du auf dem Land wohnst und ich weiß, dass es da schlechte öffentliche Verkehrsmittelverbindungen gibt. Meine Mutter wohnt selbst auf dem Land in Deutschland und ich weiß, wie das da aussieht, obwohl das da, wo sie wohnt, wahrscheinlich noch besser ist als in vielen anderen Gegenden. Und wenn du da noch kleine Kinder hast oder sehr weite Arbeitswege und Pendeln mit Bus und Bahn macht keinen Sinn, ja, dann brauchst du natürlich ein Auto, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass das auf alle Menschen zutrifft, die ein Auto haben. Und es gibt eben auch gute Alternativen, wie zum Beispiel Lastenfahrräder, Elektrofahrräder oder auch schnelle, normale Biofahrräder, also sowas wie ein Rennrad oder ein Gravelbike oder einfach nur ein sportliches Trekkingfahrrad. Und die sind natürlich günstiger, also besonders wenn es jetzt keine elektrischen Fahrräder sind und du hast automatisch, bist in Bewegung, bewegst dich und bist an der frischen Luft und stehst nicht im Stau, was ja auch nicht schlecht ist. Oder du könntest auch Carsharing oder Mietwagen nutzen. Und ich finde das Konzept schon ziemlich gut, weil anstatt dein eigenes Auto zu unterhalten und die ganze Zeit auch dafür zu bezahlen, wenn es eigentlich nur rumsteht, weil die meisten Autos stehen ja die Hälfte der Zeit oder eigentlich mehr als die Hälfte der Zeit, kannst du einfach dann ein Auto nehmen, wenn du das wirklich brauchst und sparst damit eben Versicherung, Steuer, Reparaturen und auch der Stress, der damit verbunden ist. Als ich umgezogen bin, zum Beispiel in diese Wohnung, in der ich jetzt mit meinem Mann wohne, da haben wir auch so ein Carsharing-Auto genommen und das hat 18 Euro für 2 Stunden gekostet. Also das war wirklich super. Eine andere Alternative zum Auto wären auch Fahrgemeinschaften. Also das ist gerade auf dem Land oder bei Arbeitswegen praktisch, weil du natürlich, wenn du mit anderen zusammenfährst, dann sparst du Spritkosten. Das schont dein Auto, beziehungsweise das spart dir dein Auto und das reduziert auch den Stress beim täglichen Pendeln. Und dann habe ich auch noch eine Extremidee. Manchmal muss man ja, um das Auto loswerden zu können, erst die Gründe dafür loswerden, dass man überhaupt mobil sein muss. Und was ich so höre, was viele Menschen erzählen, ist, dass bei den meisten das Pendeln zur Arbeit oder auch das Pendeln zum Partner, also wenn der Partner ganz woanders wohnt, da gibt es natürlich dann gewisse Möglichkeiten. Du könntest zum Beispiel den Job wechseln, damit du nicht mehr pendeln musst, oder du könntest mit deinem Partner zusammenziehen, dann musst du auch nicht mehr zu deinem Partner pendeln. Ja, ich weiß, es kommen wieder ganz viele Aber, ja, aber, das geht doch nicht und so weiter. Aber ich glaube, bei einigen wäre das schon möglich. Es fehlt vielleicht nur eine gewisse Offenheit für diese Idee, weil eigentlich, wenn man offen ist für auch extreme Ideen, dann ist eigentlich relativ viel möglich. Aber wenn man immer sofort denkt, nee, das geht aber nicht, ja, dann geht es halt auch nicht. So, der dritte Geldfresser war Freizeitspaß. Was ist darunter zu verstehen? Also wieso ist Freizeitspaß Geldfresser? Sowas wie zum Beispiel essen gehen, Kaffee trinken, irgendwo ein Bier oder ein Wein trinken, Eis essen. Ich weiß nicht, wie viel die Eiskugel in Deutschland kostet. Irgendwann in Osnabrück, da waren es noch 1,50 Euro. In Antwerpen ist man mittlerweile froh, wenn man eine Kugel für 3 Euro bekommt. Und dann natürlich auch noch sowas wie Konzerte, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kino und so weiter und so weiter. Und da ist auch die Frage, ja, was ist dir denn dieser Freizeitspaß eigentlich wert? Welchen Preis bist du bereit, dafür zu zahlen? Der Vater meiner Tochter zum Beispiel, der arbeitet Vollzeit und der hat am Wochenende auch noch einen Nebenjob. Und meiner Tochter sagte dann immer, dass er so viel arbeitet, damit er schöne Ausflüge mit dir machen kann. Meine Frage an der Stelle wäre aber, ja, ist das wirklich für meine Tochter so wichtig, dass sie super schöne Ausflüge mit ihm macht zu irgendwelchen teuren Dingen? Oder wäre sie nicht viel glücklicher, dass, ja, wenn er jeden Tag weniger arbeiten würde und mehr Zeit mit ihr verbringen könnte, ohne dass es Geld kostet? Also man kann ja auch viele kostenlose Dinge mit Kindern machen. Ja, das ist für einige Leute unvorstellbar, aber man kann Zeit mit Kindern durchaus kostenlos verbringen, indem man einfach Spiele spielt. Ich habe neulich zum Beispiel, waren meine Tochter und ich, hier sind ja gerade Sommerferien in Belgien, sind sage und schreibe 9 Wochen Sommerferien, der ganze Juli und August sind frei. Und wir haben einen Spaziergang gemacht und waren im Kringwinkel. Das ist ja hier dieses Sozialkaufhaus-Äquivalent, so eine Kette im Grunde genommen, die, glaube ich, von der Stadt auch finanziert wird. Auf jeden Fall wollten wir eigentlich eine Spielesammlung kaufen, weil sie Meine Tochter ist jetzt 6 und sie spielt gerne, natürlich Mensch, ärgere dich nicht, aber auch Mühle und Dame und Schach und so weiter. Und da haben wir dann auch das Spiel des Lebens gefunden. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das kommt von 1992. Und ich habe das, das war, als ich so Kind, Grundschulkind war, war das mein Lieblingsspiel. Also an sich ist das ein ziemlich schnödes Spiel, weil es geht eigentlich nur darum, mit durch Glück Geld zu verdienen oder durch Pech Geld zu verlieren. Und das ganze Spiel des Lebens ist eigentlich nur ein Spiel um Geld. Also es ist eigentlich ziemlich, ziemlich banal und blöd. Aber ich fand das trotzdem als Kind toll. Und wir haben das dann im Kringwinkel entdeckt auf Niederländisch und haben das gekauft für 4,50 Euro und haben das jetzt in den Ferien jeden Tag gespielt. Meine Tochter hat meistens gewonnen. Und sie findet es einfach großartig. Sie kann die Felder dann auf Niederländisch vorlesen und kann das Geld zählen. Und das also hat auch natürlich einen pädagogischen Charakter in gewisser Weise. Aber ihr macht es einfach Spaß. Und ich finde es auch eigentlich ganz lustig, dieses Spiel dann nochmal, ja, wie alt war ich, als ich das gespielt habe, mehr als 30 Jahre danach mit meiner Tochter zu spielen, was ich mit irgendwie 8 oder 9 gespielt habe. Also das ist schon total cool. Und das ist natürlich kostenlos. Wir setzen uns hier einfach auf den Teppichboden und bauen das Spiel auf und spielen einfach. Und ja, da braucht es hat 4,50 Euro gekostet. Und ich glaube, das, ja, das ist ja kein, da kriegt man gerade mal 1,5 Kugeln Eis für, wenn man das so umrechnet. Oder man kann einfach auf den Spielplatz gehen oder in den Park oder in den Wald, wenn es einen gibt. Je mehr Natur, desto besser natürlich. Man kann mit dem Fahrrad fahren oder einen Ausflug zum Bauernhof machen, zu so einem Streichel, wo man die Tiere auch anfassen kann. Sowas gibt es ja mal an den meisten Orten. Oder wenn es einen Fluss gibt, kann man mit dem Schiff auf die andere Flussseite fahren. Oder man kann zu Hause irgendwas Kreatives machen oder einfach nur durch die Gegend laufen und sich über irgendwelche Dinge bestaunen. Das geht mit Kindern ja immer sehr gut, weil die immer Dinge entdecken, auf die man als Erwachsener nie kommen würde. Und ich mache das so, dass ich dann zum Beispiel lieber weniger Eis in der Eisdiele kaufe. Dafür mache ich dann zu Hause welches selber aus Bananen oder ich backe Kuchen oder vielleicht essen wir auch einfach nur Joghurt mit Tiefkühlbeeren. Das ist auch fast genauso lecker wie Eis. Und spare mir das Geld und habe dafür aber mehr freie Zeit, die ich meiner Tochter widmen kann, wenn ich will. Und ich bin dann nicht gezwungen. Hier gibt es ziemlich oft Streiks. Das ist fast so wie in Frankreich. Und ja, wenn die Schule dann mal wieder streikt, das ist keine Schule. Oder ja, meine Tochter ist einfach zu Hause. Da muss ich nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Und kann stattdessen Sachen mit ihr machen, weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, jeden Tag 8 Stunden zu arbeiten. Also das ist die eine Frage, was ist dir der Freizeitspaß wert? Also ich möchte nur davor warnen, dass man da in so eine Spirale kommt, dass man denkt, ich muss das jetzt aber machen, ich muss dafür Geld ausgeben. Vielleicht sogar so, wie der Vater meiner Tochter sagt, um mit meiner Tochter was Schönes zu machen, um meinen Kindern das zu ermöglichen. Aber ich glaube, für Kinder sind die einfachen Sachen eigentlich immer viel schöner. Die brauchen nicht irgendeinen 2 Wochen Mittelmeerurlaub, sondern die würden sich, glaube ich, im Alltag viel mehr freuen, wenn du die 3.000 Euro, die du vielleicht dann in den Urlaub stecken würdest, wenn du dafür dann einfach jede Woche ein paar Stunden weniger arbeiten würdest. Aus Kinderperspektive. Für Erwachsene ist das natürlich immer noch mal eine andere Frage. Und dann auch die Frage, was passt denn zu dir? Das ist auch sowas, oft wird uns so suggeriert, dass es irgendwie cool ist, in Cafés rumzuhängen oder auf Konzerte zu gehen. Aber die Frage ist ja, wie hast du es denn eigentlich gern? Vielleicht ist es dir lieber, wenn es ruhig ist, wenn du mehr für dich bist oder wenn du Zeit in der Natur verbringst. Also, oder anders gefragt, wann wäre es denn wirklich schade, auf etwas zu verzichten? Und wann ist das, was du dafür bekommst, vielleicht sogar schöner? Also um ein Beispiel noch zu nennen, ein ruhiger Abend auf dem Sofa mit einem guten Buch oder in der Hängematte kann viel erfüllender sein als ein Konzertbesuch, wenn du den eigentlich gar nicht brauchst. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe nicht gerne auf Konzerte, ich gehe nicht gerne in Cafés. Ich bin eigentlich am liebsten mit Menschen, die ich mag, zusammen oder auch alleine mit einem Buch und oder in der Natur. Geh spazieren, solche ruhigen Sachen sind mir viel lieber als so ein Overkill von ja lauter Musik und viele Leute um mich rum, das kann ich gar nicht so gut haben. Was kannst du jetzt tun gegen diesen Freizeitspaß als Geldfresser? Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wenn man Geld ausgibt, dass man das dann bewusst tut und auch mit Freude. Das ist ganz wichtig. Also wenn ich wirklich Lust auf Eis habe, dann kaufe ich mir auch bewusst ein Eis und genieße das auch. Und dann denke ich nicht, oh, jetzt die 3 Euro oder so. Oder wenn es 2 Kugeln sind, wenn es Pfefferminz-Eis gibt, dann sind es vielleicht auch mal 5 Euro. Das ist dann ja auch egal. Also man sollte sich das Leben dann auch nicht zu schwierig machen, sondern die Dinge dann auch genießen. Was noch wichtig ist, denke ich, ist, dass das keine Gewohnheit wird. Also dass man aus bestimmten Dingen, die man sich gönnt und die man genießt, dass man keine Gewohnheit daraus macht. Zum Beispiel sowas wie, ja, jeden Freitag bestellen wir Sushi. Und das kostet dich dann im Monat 200 bis 300 Euro. Und das macht im Jahr ja schon 3.000 bis 4.000 Euro. Und dafür kannst du schon die Reise ans Mittelmeer mit deinen Kindern oder vielleicht alleine eine Amerika-Reise machen. Ein anderer Tipp gegen diesen Freizeitspaß als Geldfresser ist, dass du teuer durch kreativ ersetzt. Habe ich ja gerade schon gesagt, also anstatt jeden Tag, wenn es warm ist, ein Eis irgendwo zu kaufen an der Eisdiele, kannst du auch Eis selber machen. Und du könntest dafür auch so spezielle Schüsseln kaufen, die nur für Eis sind, vielleicht ein paar extra Toppings für die Kinder, damit das auch sowas echt Spezielles und Besonderes ist. Anstatt ins Kino zu gehen, könntet ihr zu Hause einen Filmabend machen mit Popcorn aus der Mikrowelle oder aus dem Popcornmaker, wenn du sowas hast. Und wir haben eine befreundete Familie, ich würde die mal als ziemlich stylisch bezeichnen. Die sind alle so erfolgreich und schön, keine Ahnung. Und die haben mal erzählt, ja, heute machen wir Filmabend, da tragen wir alle unsere Onesies. Und ich wusste erst gar nicht, was ist denn ein Onesie? Das sind so Plüsch-Komplettanzüge. Und ja, das ist anscheinend sehr gemütlich. Und wenn man dann überlegt, ja, im Kino sitzt du da in deinem unbequemen BH rum und musst 5 Euro für Popcorn zahlen, ist es eigentlich ziemlich cool, zu Hause im Onesie oder auch einfach nur in bequem anderen Klamotten zu Hause einen Film zusammenzuschauen und das als Filmabend zu betiteln. Also man kann aus jeder eigentlich ganz banalen Sache auch was Besonderes machen. Du kannst sagen, okay, ich püriere jetzt die gefrorenen Bananen und das ist dann Eis. Das gibt's heute als Nachtisch statt Joghurt. So, das ist irgendwie ziemlich öde. Aber du kannst es auch als kleine Eisparty ankündigen und 2 Toppings kaufen und die Kinder sind total begeistert oder auch der Mann ist begeistert oder wie auch immer. Und genau dasselbe mit dem Filmabend. Du kannst deine Freunde zum Beispiel im Park treffen, statt in der Bar. Also im Sommer kann man ja super ein Picknick machen. Im Winter, das mache ich tatsächlich gerne, gehe ich dann oft gerne spazieren mit meiner Freundin. Und wir nehmen uns heißen Tee mit oder vielleicht auch Glühwein, wenn wir irgendwas zu feiern haben. Und auch ein anderer Tipp, anstatt ins Restaurant zu gehen, um etwas zu essen, kannst du auch einfach Menschen zu dir nach Hause zum Essen einladen. Und ja, pass auf, dass du da nicht in diese Falle verfällst, zu denken, ja, ich muss jetzt was total Fancyes kochen, das muss irgendwas Besonderes sein und aufwendig, sondern du kannst auch einfach ein ganz simples vegetarisches Essen kochen, irgend so ein Thai Curry oder so, wo du noch nicht mal irgendwas anbraten musst, sondern du wirfst das einfach alles in die Kokosmilch oder irgendeine Suppe und dann backst du vielleicht ein Brot selber oder kaufst irgendein leckeres Brot. Menschen lieben einfach Einladungen und die werden sich über deine Einladung so oder so freuen. Und wenn du dann auch noch ja was kochst, dann ist das doch total klasse. Also da würdest du dich ja auch drüber freuen und es wäre dir eigentlich egal, was dir da angeboten wird, weil du wirst eingeladen. Das ist ja schon einfach total cool. Und du sparst damit sogar Geld, weil ein Restaurantbesuch ist teurer. Selbst wenn du nur zu zweit ins Restaurant gehst, ist das teurer, als wenn du was Simples für Freunde kochst. Du wirst dann vielleicht auch zurück eingeladen zu der Person oder den Personen, die du eingeladen hast. Und du vertiefst deine Beziehungen beziehungsweise Freundschaften. Weil wenn man Menschen zu sich nach Hause einlädt, dann öffnet man ja sozusagen sein Zuhause für diese anderen Menschen. Und das macht was mit der Beziehung, das ändert die Beziehung, als wenn du immer nur jemanden auf der Straße triffst oder ja vielleicht mal im Café oder so. Das ist was anderes, das bringt die Beziehung irgendwie auf eine andere Ebene. Ja, und dann noch das Letzte, dass du dich vielleicht auch ehrlich mal fragst, will ich das wirklich? Also willst du wirklich jedes Wochenende unterwegs sein? Oder tut dir vielleicht ein ruhiger Abend im Park oder auf dem Sofa viel besser? Und ja, nicht alles, was gesellschaftlich als Spaß definiert wird, das passt auch zu dir. Und ein weiterer Punkt, das war noch gar nicht der letzte, ist, Zeit ist auch Luxus. Also versuch auch mal das so zu sehen, dass nicht nur viel Geld oder überhaupt Geld zu haben Luxus ist oder sich Dinge leisten zu können Luxus ist, sondern auch viel Zeit zu haben und Muße zu haben und dir Zeit zu nehmen für das, was dir wichtig ist, das ist eben auch Luxus, vielleicht auch eine viel größere Art von Luxus oder eine tollere Art. Und jetzt aber der letzte Punkt, JOMO statt FOMO. Ich finde, JOMO ist ein ganz tolles Prinzip. FOMO ist ja die Angst, etwas zu verpassen, Fear of Missing Out. Aber JOMO ist das Gegenteil, sondern das ist der Joy of Missing Out, also die Freude daran, etwas zu verpassen, etwas nicht dabei zu sein. Also wenn du zum Beispiel dann auf deiner Hängematte im Garten liegst oder auf dem Balkon und so in den Himmel guckst und dann an die Menschen denkst, die gerade auf dem Konzert sind, dann kannst du dich vielleicht daran erfreuen, dass du gerade diese Ruhe und Stille genießt, anstatt dass du zu dem Konzert gefahren bist, dann stehst du da zwischen den Leuten, du schwitzt und musst dann auch noch zurück, kommst spät nach Hause. Keine Ahnung, ich war schon so lange nicht mehr auf einem Konzert, dass ich das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Aber dass du dich eben daran erfreust, bei etwas nicht mitzumachen, dass du was verpasst, dass das auch was Schönes sein kann. Ja, das ist vielleicht sowieso ein Grundprinzip, um Geld zu sparen letzten Endes, dass man einfach mit dem zufrieden ist, was man hat und das, was man hat, auch wertschätzt und sich freut, dass man es hat und ja ganz bewusst diese Zufriedenheit kultiviert und sich damit auch schützt und immun macht gegen diese Art von ja fast Krankheit, immer was Neues haben zu wollen, immer was Besseres haben zu wollen, immer irgendein Upgrade haben zu wollen, sondern einfach zufrieden zu sein mit der Fülle, die wir ja alle schon haben. Ja, das war's mit dieser Folge des Frugales Glück Podcasts. Wenn du mehr erfahren möchtest über Minimalismus, über minimalistisch Leben, dann kannst du natürlich den Online-Kurs machen, von dem ich erzählt habe, wo die Teilnehmerinnen diesen Input für diese Folge gegeben haben. Den Kurs gibt es jetzt als Selbstlernkurs, findest du in den Shownotes. Da gibt es allerlei Module und Videos, wie du lernst, wirklich dein Leben auszumisten, zu vereinfachen und eben auch ja zufrieden zu sein mit dem, was du hast, anstatt immer was Neues und immer mehr oder ja, frustriert zu sein, weil so viel Kram um dich herum sich befindet, sondern das einfach wirklich mal aussortierst und ausmüsstest und dich davon befreist. Den Link findest du in den Shownotes, da findest du auch die Links zu meinen E-Books, zum Minimalismus mit Kindern Buch, zum Minimalismus Handbuch, auch zu meinem kleineren Kurs Minimalismus im Kopf, wo es darum geht, ja, wie kannst du Blockaden aufheben, die dich am Ausmisten hindern, am Loslassen hindern vor allem. Ja, und auch den Unterstützen-Link findest du auch in den Shownotes. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.